Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio hier aus unserem Podcast-Studio mit euren Fragen und unseren Antworten zur Mitte der Woche. Und es ist natürlich eine WM-Edition, das ist ja vollkommen klar. Und ja, wenn ihr Fragen stellen wollt, dann macht das immer gerne im Calcio Berlin Community-Tab, da taucht der Post immer irgendwann auf und dann könnt ihr da eure Fragen drunter stellen. Direkt mal vorneweg eine Sache. Ich will es gar nicht Balogun-Thematik nennen, weil er hat damit ja eigentlich jetzt relativ wenig zu tun, außer dass es eben seine Karte war, die Trump-Infantino-Geschichte werde ich hier heute nicht nochmal groß aufmachen. Es ist für die FIFA perfekt gelaufen damit, dass die USA ausgeschieden sind und dieses Thema quasi heute nicht mehr so heiß gekocht werden muss. Aber dieses Thema darf auf gar keinen Fall unter den Tisch gekehrt werden. Das braucht eine saubere Aufarbeitung und es ist mir auch scheißegal. Meine ganz klare Meinung und Lesweise ist, dass Infantino darüber gefällt werden muss und man die FIFA eigentlich brandroden muss, neu aufstellen muss, in welcher Form auch immer. Dazu bestimmt irgendwann mehr. Ich wollte nur quasi einmal sagen, warum wir das heute nicht thematisieren, denn es gibt einfach Themen, die so groß sind, dass sie nicht mit einer Frage hier so abgehandelt werden können. Die erste Frage kommt von Lukas Innerle und die ist gute. Bei der WM ist mir aufgefallen, dass es viele Nationen gibt. Dass es viele Nationen an klassischen Stürmern auf absolutem Top-Level fehlt. Deutschland, Spanien, Brasilien etc. Woran liegt das? Wird die Position im Spiel überbewertet oder fehlt es an den richtigen Spielern und ist es vielleicht sogar ein Problem mit der Ausbildung? Grüße aus der Stadt mit der ältesten protestantischen Uni der Welt. Grüße nach Marburg. Auf gar keinen Fall ist die Stürmerposition überbewertet. Die Entwicklung, glaube ich, ist einfach nur das große Thema. Denn das Anforderungsprofil für einen modernen Neuner ist so viel komplexer und so viel raumgreifender, als das in der Vergangenheit der Fall war, dass wir einfach keine Spieler mehr haben, die das erfüllen können. Und das ist auch so wegen der Ausbildung. Also es ist sicherlich auch ein Problem in der Ausbildung. Gehen wir langsam ran. Gucken wir mal früher. Da konntest du ein dominanter Mittelstürmer sein mit Strafraumpräsenz, Körperlichkeit und Abschlussqualität. Und damit konntest du ein Weltklasse-Stürmer sein. Und damit bist du heute Niklas Füllkrug. Und Niklas Füllkrug ist ein toller Spieler, hat ja auch für Deutschland gespielt. Aber wir würden nicht auf die Idee kommen zu denken, dass Niklas Füllkrug ein Topspieler ist, auf Topniveau ist. Heute brauchst du die Fähigkeiten, also erstmal Fähigkeiten mit dem Ball. Du musst das Pressing auslösen, du solltest im Idealfall in der Möglichkeit haben, Tiefe zu geben. Du musst Bälle festmachen, die Innenverteidiger binden. Du musst ins Kombinationsspiel eingebunden werden, mehr oder weniger. Und musst trotzdem eben regelmäßig da sein, wo der Ball dann hinkommt. Aus einer Spezialistenrolle, Goalgetter, ist eine sehr komplexe Systemrolle geworden, die viel, viel schwieriger zu erfüllen ist. Dieses Thema mit Neunern auf Top-Niveau, das zieht sich ja wirklich weit durch. Also es ist ja viel einfacher zu sagen, diese Nationen haben einen Top-Neuner, Kane, Haaland. Und dann hört sie auch schon auf, weil Mbappé zum Beispiel ist für mich kein klassischer Neuner. Und das ist also ein Thema, das Deutschland nicht exklusiv hat. Die Problematik, die Deutschland so ein bisschen hat, ist, dass wir so in einer Pick-Your-Poison-Situation sind. Was ich damit meine? Deutschland war in den letzten Jahren in der Situation, wo man quasi nur Neuner hatte, die einen Teil dieses eben beschriebenen Profils ausfüllen. Und Niklas Füllkrug gibt dir zum Beispiel die Oldschool-Neuner-Variante, während ein Kai Havertz dir eben die mitspielende Variante ein bisschen besser gibt. Und das ist auch natürlich ganz klar der Grund dafür, warum Kai Havertz da immer wieder den Not bekommt. Denn Deutschland ist natürlich viel im Ballbesitz, hat viel den Ball und dann ist diese Komponente eben sehr, sehr wertvoll. Aber wenn du dir überlegst, was du also bräuchtest, dann ist Kai Havertz so 50% von dem Stürmerprofil, was du haben möchtest. Und Kai Havertz ist ein super, super guter Spieler. Und das zeigt eben nochmal, wie unglaublich komplex die Anforderungen an einem Neuner geworden sind. Und ich würde übrigens sagen, dass nicht mal Harry Kane und Erling Haaland das 10 von 10 Traumprofil eines Stürmers, wenn du ihn dir komplett züchten kannst, erfüllen würden. Weil Harry Kane würdest du mehr Athletik geben für Tiefgang. Der Junge ist so unfassbar gut, dass er ein Spiel entwickelt hat, dass er ohne diesen Aspekt Weltklasse ist. Und bei Haaland würde ich sagen, gerade bei Norwegen siehst du ja, dass so die mitspielende Komponente ein bisschen außen vor gelassen wird, ne? Dass er da doch eher dann im letzten Drittel einen klassischeren Mittelstürmer gibt. Und das zeigt also erst nochmal, wie unglaublich schwer es ist, diese Profile zu haben und auch auszubilden. Und warum ist es so schwer, die auszubilden? Also erstmal glaube ich, dass es gerade in Deutschland zum Beispiel ist einfach Vielseitigkeit im Nachwuchs ein unglaublich wichtiges Thema. Ne? Die Sachen, die Grundlagen, die beigebracht werden, sind Vielseitigkeit, Pressing, technische Sauberkeit und eine gewisse Positionsflexibilität. Ne? Wenn wir über Kai Havertz reden, einer der Probleme an ihm ist ja, dass er eben alles spielen kann. Problem, es ist ein Top-Spieler. Es ist keine Kritik an Kai Havertz, der ist ja jetzt ein bisschen undankbar zum Beispiel geworden. Und durch diese Ausbildung von Leuten, die dann alles sehr gut können, wir bleiben am Beispiel Kai Havertz, geht dann eben so die klassische Neuner-Thematik verloren. Timing im 16er, also, wo man ja Kopfball gegen Brasilien, was ist das für ein Timing von Erling Haaland da? Den Moment abzuwarten, wo Gabriel seinen Kopf wegdreht, dann explodiert er raus. Das ist purer Neuner-Instinkt. Laufwege zwischen den Innenverteidigern. Erster Kontakt unter Gegnerdruck. Annehmen, aufdrehen, abschließen. Abschluss aus schwierigen Winkeln. Und die Orientierung am Hand des Tores, zum ersten und zum zweiten Pfosten. Das sind alles Sachen, die du als Neuner spezifisch lernen musst. Und da haben wir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, relativ klar ist das, zu deutlich eben auf die allgemeine Ausbildung gesetzt und zu wenig auf Spezialisten. Und dazu kommt eben auch, im Jugendfußball, wenn du früh Tore machst, weil du körperlich einfach überlegen bist, ne? Du bist einfach mit 15, 1,90 und ein Muskelberg, passiert eben häufig so eine Geschichte, gerade die man auch aus dem Basketball kennt, von jungen Spielern, die schon eben körperlich extrem überlegen sind, die werden nicht mehr so fundamental ausgebildet in den kleineren Fähigkeiten, weil die eben in der Lage sind, alles zu bullien, alles zu dominieren mit ihrem Körper. Und wenn dann diese Spieler auf ein höheres Leistungslevel kommen, dann haben sie schon Jahre verloren in der Ausbildung, die sie nicht wieder einfangen können. Deshalb eine abschließende Antwort. Die Position ist auf gar keinen Fall überbewertet. Sie ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt, der in der Ausbildung wieder mehr Fokus braucht. Und der Hauptgrund dafür, dass wir so wenige Neuner sehen, liegt nicht daran, dass es keine großen Offensivspieler mehr gibt, sondern dass diese Rolle unglaublich komplex geworden ist und es ist wahrscheinlich die raste Ressource im Weltfußball aktuell. Ein moderner, guter Neuner, der dir eben dieses Gesamtpaket gibt aus Abschluss, Physis, mitspielender Komponente und das alles auf Weltklasseniveau. Und ich habe noch interessant vom Guardian einen Artikel gefunden, der statistisch das auch einfängt, das Absterben des Neuners. Und zwar, 2 decades ago, strikers scored 41.6% of the Premier League goals, 387 von 931. This season, the figures at 25.9%. Also, vor 20 Jahren haben also Stürmer 41% der Premier League-Tore erzielt und heute nur noch 25,9. Und wir reden hier von der Premier League, der Liga, die alle guten Stürmer eigentlich zu sich holen kann, wenn sie das wollen. Es gibt nur einfach wirklich wenige. Es ist ein taktischer Trend natürlich weg gewesen, der von den Stürmern, der aber zum Zeitpunkt der Einführung der falschen Neun ja durchaus auch aus der Not eine Tugend gemacht hat. Das war nicht so, dass alle, die das gemacht haben, gesagt haben, ist ja toll, ist ja die geilste Idee. Und ich sag euch eins, wenn es die Möglichkeit gäbe, einen Haaland oder einen Kane zu klonen, würden die bei jeder einzelnen Top-Nation Stamm spielen. So, nächste Frage. Pierre 6793. Gute, Neymar hat gestern, vorvorgestern, sein letztes Tor für die Seleção gemacht. Es gab mal eine Wahlkampf-What-If-Folge, wo Neymars Landsmann Adriano einen prominenten Platz innehatte. Müsste man nicht eigentlich darüber diskutieren, dass Neymar das größere What-If als Adriano ist? Grüße aus der größten Hansestadt Deutschlands. Würde man denken, ist Hamburg. Wüsste nicht, was sonst. Ich verstehe natürlich, was der Gedanke des Fragestellers von Pierre hier ist. Und zwar, What-If, also was wäre, wenn Neymar nicht dem Ruf des Geldes gefolgt wäre? Was wäre, wenn Neymar eine Persönlichkeit hätte, die härter arbeitet, die näher dran ist an dem zum Beispiel, was Cristiano Ronaldo vorlebt. Was wäre, wenn Neymar gesund geblieben wäre? Und die Dinge bedingen sich natürlich ein bisschen gegenseitig. Ne? Wenn er anders lebt, eine andere Persönlichkeit hätte, vielleicht bleibt er dann eher gesund, vielleicht jagt er dann nicht dem Geld hinterher, vielleicht geht er dann nicht zu PSG, was auch immer. Aber ich glaube, wenn du bei Neymar eben dann am Ende die Frage runterbrichst und wirklich ganz ehrlich sagen willst, was ist denn bei Neymar das, was wäre wenn? Wie kannst du die Frage wirklich ausformulieren? Dann glaube ich, dass wir bei Neymar eigentlich über einen Bereich reden, wo die Frage ist, ja, was wäre, wenn Neymar Geld nicht priorisiert hätte? Was wäre, wenn Neymar die letzten 10% ausgeschöpft hätte seines Potenzials? Weil ich glaube, wir haben ja von Neymar verdammt viel gesehen. Der 2021er Copa-Neymar, der 2014er WM-Neymar oder der Neymar bei Barcelona. Das war der drittbeste Spieler der Welt. Und ich glaube, dass meine Antwort jetzt gleich dann relativ hart sein wird, denn das What-If bei Neymar, das tatsächliche Was-wäre-wenn, ist kleiner als das bei Adriano, weil Adriano einfach nur so unglaublich wenig zeigen konnte von seiner Karriere, bis er, Zitat von Adriano, ein Loch in seiner Achillessehne und seinem Herzen hatte. Ich würde Folgendes sagen, ich glaube, wir haben von Neymar 90% gesehen, wenn man das ein bisschen vorsichtiger bewerten will, dann vielleicht 80%. Ich glaube, von Adriano haben wir 40% gesehen. Und deshalb ist für mich Adriano bis heute das größere What-If, denn wir reden hier von einem Spieler, der war 22, 23 und hatte das Profil, das aussah wie Ronaldo-Nachfolger, 1,90 Panzer, der linke Fuß, wirklich Artillerieeinheit, der nächste Weltklasse-Stürmer, der alles in Grund und Boden legen könnte. Mit Wucht und Tiefgang und Aura und Gewalt und einem puren Willen. Das war ja nicht nur ein spannendes Talent, wo man sich jetzt zusammenreimen könnte, der hätte dies werden können. Nein, Adriano war dafür gemacht, den Fußball in seiner Generation in Schutt und Asche zu legen und konnte es nicht aus gesundheitlichen Problemen, sowohl psychisch als auch physischer Natur. Und Neymar hat dann eben mehr gezeigt. Und jetzt muss ich noch einen Satz hinterher sagen, weil ich auch ein Neymar-Kritiker bin. Neymar ist einer der besten Fußballer, die ich jemals gesehen habe. Machen wir uns nichts vor. Ja, also das will ich nochmal ganz klar sagen. Neymar ist brillant. Ich stoße mich an vielen Dingen, die er gesagt und getan hat. Das wird sich nicht mehr ändern lassen. Trotzdem lässt sich das nicht wegreden. Aber das What-If muss bei Adriano in meinen Augen noch immer deutlich größer bewertet werden. Nächste Frage kommt von Kohlraben Klaus 4566. Gute, in den USA wurde während dieses Turniers wieder viel darüber gesprochen, dass man den Fußball mit den besten US-Athleten dominieren würde. Wie siehst du das? Ey, ich habe diese Frage aufgenommen, weil dieser Talking Point mich wahnsinnig macht. Das ist einer der dümmsten Talking Points, die es überhaupt gibt. Vor allem eben, weil der so ein bisschen darauf basiert, dass US-Athleten irgendwie genetisch überlegen wären. Dass die irgendwie was hätten, was sie besser macht, drüber hebt über den Rest der Welt. Und das kann man statistisch nicht nur nicht belegen, man kann es ziemlich gut widerlegen. Ein Satz vorneweg. Die USA produzieren unglaubliche Athleten im Bereich Schnellkraft und Sprungkraft und all sowas. Unglaublich. Besser als fast alle anderen Generationen. Aber lasst uns doch einfach mal auf die Fakten gucken über die Superior Athletes in den USA. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal olympische Medaillen von sowohl Winter als auch Sommer kombiniert per Kapita mir angeschaut. Und das bedeutet, wie viele olympische Medaillen pro 1 Million Einwohner. Und da kommt auf Norwegen 111 Medaillen auf 1 Million Einwohner. Da kommen in Deutschland 13,7 Medaillen auf 1 Million Einwohner. Da kommen auf die USA 9,3 Medaillen auf 1 Million Einwohner. Das ist ein guter 34. Platz im internationalen Vergleich. Sie haben also die stabilen 34 besten Athleten, die da so rumlaufen. Ist natürlich Quatsch. Sie haben zu sagen, dass sie nur 34 sind. Und wenn man auf das Gesamtvolumen guckt, dann sind die USA da natürlich die Nummer 1, aber man kann ja auch einfach mal hochrechnen, was wäre denn, wenn Deutschland mit dem Schnitt, den sie aktuell haben oder hatten, quasi auf die Größe der USA hochskaliert werden würden und dann würde Deutschland im All-Time-Olympischen Medaillenspiegel 1500 Medaillen vor dem Team USA spielen. Ich weiß, dass das eine Milchmädchenrechnung ist, aber das ist die der US-Boys ja auch an der Stelle, von daher kann man da mal weitermachen. Ich würde außerdem sagen, dass der Trend in fast allen Sportarten überhaupt nicht gut aussieht für die USA. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, dass die USA ihre Vorzeigedomänen mehr und mehr verliert. Wir gucken hier einmal 100 Meter der Herren, Olympische Spiele. The trend is not your friend. NBA MVPs. Der beste Basketballer der Welt war das letzte Mal im Sommer 2018 amerikanischer Staatsbürger. Der beste Baseballspieler der Welt. Da spielt keine Sau. In Europa war in den letzten vier der letzten fünf Jahre ein Japaner, Otani. Die einzige Sportart, in denen die Amerikaner noch unumstritten Nummer eins sind, ist American Football. Und die ist so nischig in An- und Abführung, dass sie nicht nur nicht olympisch ist, sondern literally Amerika im Namen trägt. Dieses ganze Narrativ von We got the best athletes ist wirklich komplett hirnrissig. Und dann siehst du diese Reels, wo Leute darüber reden und sagen dann sowas wie, can you imagine LeBron James as Fullback? Nein, mein Bruder, kann ich nicht. 2,6 Meter, darauf ausgelegt, schnellkräftig, athletisch zu sein, in kurzen Phasen, ein Sprint über 45 Meter Maximum. Kannst du dir vorstellen, Calvin Johnson, Miles Garrett, ein Edge-Rusher aus der NFL im Sturm zu sehen oder in der Innenverteidigung? Was ist das für eine bekloppte Rechnung? Das sind Athleten, Ausnahmeathleten sind das, muss man ganz klar sagen, aber die haben ihr gesamtes Leben lang sportartspezifisch für Basketball oder Football trainiert. Und deshalb haben die Körper, die haben. Und wenn die auf Weltklasse-Niveau auf dem Fußballfeld kommen, dann mal davon abgesehen, dass sie keinerlei fußballerische Ausbildung haben und jeglicher technischer Aspekt Spielverständnis gleich null ist und die auf eine Art und Weise zerpflückt werden würden, dass es wirklich nicht mehr feierlich ist. Aber selbst wenn diese Jungs jetzt kleine Kinder wären und jetzt sportartspezifisch für Fußball trainieren würden, dann würden die natürlich nicht so aussehen. Natürlich würde Miles Garrett dann nicht 190 Kilo reine Muskelmasse haben, die sich nur in eine Richtung bewegen können. Das ist, also, dass überhaupt es professionellen American Sports Radio oder Sports Radio gibt, die darüber reden und ernsthaft sagen, Miles Garrett sollte einen Innenverteidiger spielen. Miles Garrett kann doch keine 5 Kilometer laufen in 90 Minuten. Geschweige denn 10 plus. Es ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte. Und es ist immer leicht, über Superior Athletes zu reden, bis Big Rom Lukaku mit 1,93 Meter, 93 Kilo und einer ehemaligen Höchstgeschwindigkeit von 36 km/h kommt und die das 4-1 reindrückt. Superior Athletes. Ein Wahnsinn und natürlich super amerikanisch im Grundgedanken. Und das Ganze kommt ja von jemandem, der dem amerikanischen Sport zugetan ist. Ich find's einfach nur bekloppt, wie man das ernsthaft verkaufen, verargumentieren und im schlimmsten Fall glauben kann. Und dass die Amerikaner, die ja die Könige des sportartspezifischen Trainings sind, wenn es in der NFL zum Beispiel, da gibt es Positionsgruppen, wo jeder Einzelne einen komplett unterschiedlichen Plan bekommt oder Idee hat, wie trainiert und wofür trainiert werden muss. Und dass im Land, wo quasi das so perfektioniert worden ist, das völlig außer Acht gelassen wird, wenn über die Athleten geredet wird, wirklich Banane. Davids Imada mit der Frage, gute Nico. Mich würde interessieren, wie deine Top 11 Old Gen versus New Gen der aktuellen WM aufstellen würdest. Also eine 11 mit Spielern, für die es wahrscheinlich die letzte WM ist, gegen eine 11 mit Spielern, für die es die erste WM ist. Ich hoffe, ich habe bei der ersten WM-Nummer jetzt keinen Scheiß gebaut. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Okay, ich habe es nur kurz überflogen und ich hoffe, es sollte passen. Denke ich mal. So, also, wir gucken drauf. Die Old Gen hat sich fast von selbst aufgestellt. Ein paar Jungs sicherlich auch gesnappt worden. Ich blende sie euch hier direkt ein. Nagatomo hätte man mitnehmen können. Man hätte mit Sicherheit Dzeko mitnehmen können. Man hätte auch Antonio Rüdiger mitnehmen können. Aber ich habe mich hier für diese Truppe entschieden. Und vorne sind einfach mal die drei besten Spieler ihrer Generation. Neymar, Ronaldo und Lionel Messi. Im Mittelfeld gehen wir mit Casemiro, Modric. Ja, die haben ihre Generation auch geprägt. Und Handel, Wobei da die Betonung auf Hand-Oh liegt. Perisic, Otamendi, Alaba, Meunier und Neuer. Hat Otamendi gerade wie Mourinho sich angehört? Oder war das in meinem Kopf? Das ist meine Old Gen. Und ey, wenn die den Ball in der eigenen Reihe haben, sollte alles okay sein. Wenn aber es darum geht, nach hinten zu verarbeiten und zu verteidigen, haben wir ein Problem. Übrigens ganz kurz, ja, ich habe Perisic einfach zum LV in der Viererkette gemacht. Was jetzt? Und hier kommt die New Gen. Im Sturm habe ich entschieden für Endrick, Lamine und Diomande, Mansambi, Bergwall und Buadi, O'Reilly, Kubasi, Vuskovic, Gusto und Zion Suzuki im Tor. Das sind also die Old Gen versus New Gen hier eingefordert von David. Und die Bewertung, wie würden die beiden Starters aussehen und wer würde das Spiel gewinnen? Ich fürchte wirklich, dass die junge Generation die auf eine Art und Weise vermöbeln würde, die nicht mehr schön ist. Und das liegt vor allem daran, dass du in meiner Old Gen einfach, übrigens im Tor noch Neuer gerade eben vergessen, dass du in meiner Old Gen, glaube ich, einfach zu viele Spieler hast, die deutlich über den physischen Zenit sind. Also, du hast ja niemanden, also was sollen die denn machen, wenn Diomande und Lamine Yamal auf die zulaufen und Endrick, wenn da Geschwindigkeit aufkommt, auch im Mittelfeld schon. Das wird dann leider ganz, ganz eng für die Altmeister und deshalb, glaube ich, ist es fast besser für uns alle, dass wir dieses Spiel nicht sehen müssen, denn wir wollen ja eigentlich nicht sehen, wie unsere Legenden dermaßen entwürdigt werden. Nächste Frage machen wir relativ kurz mit einem Verweis auf das Video von Krögi von gestern. Und die Frage ist von Damir Dasun und die heißt: Hi Nico, Kongo führt über 70 Minuten gegen England. Cap Verde zwingt Argentinien in die Verlängerung und knüpft gegen Spanien einen Punkt ab und Paraguay haut Deutschland raus und auch Frankreich quält sich gegen sie. Solche Ergebnisse entstehen immer mehr in der WM, wo vor jedem Spiel ein einseitiges Spiel erwartet wird, aber der Underdog so unangenehm spielt, dass das große Teams Probleme haben oder das große Team sogar verliert. Woran liegt das? Viele Grüße aus dem Mittelpunkt Deutschlands. Liebe Grüße in den Großraum Kassel. Also, Krügi hat gestern ein super Video dazu gemacht, wie Mannschaften einen tiefen Block bespielen sollten. Das ist ein Video, das sich die Mannschaften angucken sollten, die der Damir hier gerade eben genannt hat, auf der Seite derer, die sich schwer getan haben. Deutschland, England, Frankreich, Spanien, wer auch immer. Auf der anderen Seite stehen die Nationen, die gerne im tiefen Block verteidigen, die von Paraguay prominent geprägt Harambal spielen wollen. Und das große Problem ist eigentlich das, was Michael Owen vor einem Jahr oder zweimal gesagt hat. Es ist viel, viel einfacher, ein Haus abzureißen, als eins zu bauen. Und das bedeutet im Fußballkontext, es ist überhaupt gar kein Geheimnis mehr, wie man im Kollektiv, im tiefen Block verteidigt. Und wenn du das gut machst, dann ist es am Gegner eine Lösung zu finden, eine Antwort zu finden, wie auch immer. Und das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es im Fußball gibt, gegen einen tiefen Block Lösungen zu finden. Und das ist wirklich eine sehr relativ unspektakuläre Antwort. Aber der Fußball ist so globalisiert, dass alle WM-Teilnehmernationen sehr genau wissen, wie man mannschaftstaktisch, individualtaktisch, gruppentaktisch im tiefen Block steht, wie man ein Spiel kaputt macht, wie man es schwer macht und wie man gut verteidigt. Und das Ganze kombiniert man dann im Idealfall mit einer Mannschaft, die physisch stark ist, wo man vielleicht auch bei der Mannschaftsauswahl als Außenseiter eher darauf guckt, wer mir gewisse physische Parameter erfüllen kann als fußballerische, denn ich werde den Ball nicht allzu viel haben. Und dann stellst du dich hinten rein und verteidigst das Ding gut weg. Und es ist einfach, der Fußball ist so durchglobalisiert, dass niemand mehr auf die Idee kommt, außer Curaçao, liebe Grüße, Fußball spielen zu wollen als grober Underdog, großer Underdog gegen einen großen Favoriten. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren im Fußball. Denn das ist eine Problematik, die aufgeblasene EM, aufgeblasene WM, beides wird nicht kleiner werden. Die CL ist größer geworden. Kann man damit rechnen, ob es vielleicht nochmal größer wird? Und was passiert dann? Wir sehen eine breitere Leistungsdichte, sprich mehr mittelmäßige schlechte Mannschaften. Und die wurden früher 4 bis 8-0 abgeschlachtet und heute stehen die 80 Minuten, 85, 90 Minuten im tiefen Block und du musst halt irgendwie Lösungen dagegen finden. Und da bin ich sehr gespannt, ob es da nochmal eine taktische Revolution gibt im Fußball in den nächsten Jahren. Ich hätte sicherlich keine Idee. Daniel, dies, das. Was sind die Gründe für Brasiliens Absturz im Weltfußball? Also, Eine Sache muss man mal direkt vorneweg sagen. Brasilien hat einen relativen Absturz, keinen absoluten Absturz. Die sind Sechster in der Weltrangliste. Die sind keine in Grundfesten zerstörte Fußballnation. Brasilien produziert weiter Top-Talente und ist weiterhin eine Top-Nation. Aber Brasilien hat, so wie Deutschland und Italien auch, drei der vier größten Fußballnationen aller Zeiten sind in einer absoluten Sinnkrise aktuell. Brasilien hat einige Baustellen. Ich habe immer 4, 5 aufgeschrieben. Und das erste ist, dass Brasilien früher einen strukturellen Vorteil hatte, der lustigerweise irgendwo auch mit der Frage vorher zu tun hatte. Denn in Brasilien gab es eine, oder gibt es immer noch, eine riesige, riesige Spielerbasis, eine extreme Fußballkultur, die sich ja ganz, ganz weit über den Vereinsfußball hinaus zieht. Es gibt informelle Spielformen überall an jeder Straßenecke, eine frühe technische Prägung. Futsal ist groß, Straßenfußball ist groß, im Sandspielen ist groß, also auf einem anderen Untergrund. Kleine Felder, permanentes 1-gegen-1 und in einer eben damals, ich habe es ja gerade schon gesagt, nicht so durchsystematisierten Fußballwelt, war das ein enormer Vorteil, weil du hattest einfach 11 Spieler, die, ob sie IV waren oder LV oder ZM oder ZDM, und von den Offensiven ganz zu schweigen, ein technisches Grundniveau hatten, das in ganz, ganz vielen Jahrzehnten des Fußballs weit, weit, weit zum Beispiel über Europa lag. Das muss man wirklich so sagen. Und dieser Vorteil ist einfach kleiner geworden. Europa hat technisch aufgeholt, aber hat zusätzlich Athletik und datenbetriebenes Training vorangetrieben, Positionsspiel, Pressingstrategien entwickelt, Individualpläne, Ernährung durchprofessionalisiert, sprich alles perfektioniert. Und dadurch ist dieser Vorsprung durch ein Base-Level außergewöhnliche technische Fähigkeiten, das die Brasilianer mal hatten. Früher war das einfach, das war der Fußball. Deine Technik ist so und unsere ist so. Und jetzt habt ihr einen strukturellen Vorteil und jetzt können wir vielleicht über Athletik und Kampf und Einsatz hier hinkommen, aber das hier kriegen wir nicht wirklich wettgemacht. Ne? So, und jetzt hat Brasilien dieses taktische, technische Level beibehalten, aber die anderen Nationen, ich rede jetzt von Europa, haben vielleicht den technischen Vorsprung nur bis hierhin wettgemacht, aber haben Athletik draufgepackt, Individualtraining, taktische Dinge entwickelt, gegen den Ball gearbeitet und plötzlich ist dein alter Vorteil nichts mehr wert. Und das ist, glaube ich, die Wurzel alles Übel in Brasilien ist, dass man eben diesen Vorteil nicht mehr hat. Dann, Brasilien hatte jahrelang wenig Geld im eigenen Fußball. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Man hat sich ja geöffnet für das Betting, für Betting Money, für Geld aus dem Glücksspiel. Und das ist insofern, auch wenn das schmutziges Geld ist, könnte das langfristig sehr wichtig sein für den brasilianischen Fußball. Denn man ist ein reiner Exporteur geworden. Also 2026 werden 1455 brasilianische Profis im Ausland geführt. Mit weitem Abstand ist das die Nummer 1. Ja? Also die Grundqualität der Brasilianer ist sicherlich kein Problem. Was aber bei ihnen passiert ist, sie gehen sehr, sehr jung raus aus der brasilianischen Ausbildung und rein in europäische Top-Systeme. Und nicht nur Top-Systeme, in europäische Systeme. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, was das Endprodukt dann ergibt. Denn das erzeugt starke Einzelspieler, die haben sie immer noch. Aber es gibt keine so richtige brasilianische Fußball-DNA mehr. Die ist nicht mehr so richtig da. Vinny wird bei Real geprägt, Martinelli bei Arsenal und Rodrigo auch bei Real und Rafinha bei Barca. Und für die Seleção heißt das, man hat ganz viele tolle Einzelprofile, die alle in unterschiedlichen Programmen gelernt haben und entwickelt worden sind. Oder, ich weiß, jetzt habe ich gerade vielleicht einigen Unrecht getan, Rafinha wurde ja jetzt nicht von Barcelona irgendwie ausgebildet, aber da eben perfektioniert. Und die haben aber alle in ihren Vereinen sehr unterschiedliche Ideen davon, wie man Fußball spielen will und sollen jetzt aber dann quasi über einen großen Teich zurück nach Brasilien kommen und da dann funktionieren. Und das hat halt jahrelang nicht funktioniert. Also es ist ja auch kein Zufall, dass man gerade über Vinny und Rafinha jahrelang gesagt hat, die funktionieren nicht bei der Seleção. Und Vinny war jetzt super bei diesem Turnier, Aber ich glaube, der steht irgendwie bei 13 Brasilien-Toren. 4 davon waren in diesem Turnier. Und Rafinha hat weiterhin große Probleme, irgendwie da einen Fuß auf den Boden zu bekommen, wenn es darum geht, der Seleção zu helfen. Und wenn du so wie Brasilien im Bereich ein kompletter Exporteur bist und quasi der 100% der normale Weg ist, dass deine Talente zwischen 16 und 20 gehen, dann ist es einfach schwer so, ja, ich sag mal, fußballnationale Referenzpunkte zu schaffen. So Dinge, die klar sind. Klare Grundprinzipien, die beim DFB übrigens auch ganz klar fehlen, in gewissen Bereichen. Und eine weitere Sache, die super problematisch ist, wenn du ein reiner Exporteur bist. Der Markt, der Fußballmarkt, belohnt oder präferiert bestimmte Profile. Flügelspieler, Dribbler, schnelle Verteidiger oder physisch dominante Spieler. Aber Spieler, die länger brauchen, um sich zu entwickeln, wie ein Mittelfeldspieler, der eben die Strippen zieht, der braucht einfach ein bisschen mehr, um sein Spielverständnis auf Top-Level zu bringen. Oder eben ein physischer Neuner. Solche Profile fallen so ein klein wenig hinten runter, weil die eben ganz häufig nicht mit 16 bis 20 plötzlich dieses Level erreichen, wo sie schon Top-Mannschaften helfen können. Und dann sind wir in einem Fußball angekommen, wo danach ein Transfer vielleicht nicht mehr so super interessant ist. Und insgesamt hat Brasilien eh ein Problem, was die Ausbildung im eigenen Land betrifft. Nochmal, es ist jetzt ein bisschen Geld reingekommen. Vielleicht können sie damit mehr Spieler halten. Aber die zerpflücken halt ihre Spieler. Wir haben darüber schon ein paar Mal geredet. Der brasilianische Fußball ist eine Knochenmühle sondergleichen. Da gibt es wirklich monatelang, wo wirklich alle 3 Tage gespielt wird. Aber nicht wie man sagt jetzt in Deutschland alle 3 Tage, sondern wirklich alle 3 Tage. Und wenn du alle 3 Tage spielst und das in ganz Südamerika, wenn du, sagen wir jetzt, auch noch internationale Wettbewerber, Libertadores oder wen mit reinnimmst, da ist überhaupt keine Zeit für Training. Da ist einfach keine Zeit mehr für Training. Und das brauchst du natürlich in der Ausbildung von jungen Spielern. Und dazu kommt, dass die brasilianische Liga, und ich habe nur Daten von 2012 bis 2017 gefunden, die ausgewertet waren, ich wollte jetzt auch nicht unglaublich viel zu tief reingehen, da überlebten nur 26% der Trainer eine gesamte Saison, ohne gefeuert zu werden. Und die durchschnittliche Amtszeit für einen Trainer war 16,5 Spieltage. Und das ist natürlich furchtbar für die Ausbildung von jungen Spielern. Die werden komplett durch eine Knochenmühle geschleift und kriegen alle 16,5 Spiele einen neuen Trainer. Das ist absolutes Gift, wenn es darum geht, jungen Spielern Vertrauen zu geben und sie so ein bisschen ranzuführen an den Fußball. Und das kann man dann übrigens noch weiterdenken, denn, und das wäre der nächste Punkt für mich, Brasilien einfach auch ein Trainerproblem. Also jetzt kommt natürlich mit Felipe Luis ein sehr spannender brasilianischer Trainer, aber ist inzwischen ganz klar eher die Ausnahme als die Regel. Man kann die einflussreichen brasilianischen Trainer in den europäischen Top-Ligen an einer Hand abzählen. Und ich würde schon sagen, dass wenn du die ganze Zeit Spieler für den europäischen Markt produzierst, aber keinerlei Trainer auf demselben Level hast, in meinen Augen ist da ganz klar eine Unwucht drin, die irgendwo sich dann niederschlagen muss. Und ich glaube, wie gesagt, Felipe Luis, es kommen vielleicht die ein oder andere interessanten Trainer, aber das wären so ein paar Punkte, die ich aufführen würde. Ich fasse es euch nochmal ganz kurz zusammen. Der alte Vorteil des technischen Grundniveaus wurde entwertet. Die Talente gehen super früh aus dem Land und man verliert die Kontrolle über die Ausbildung. Der heimische Fußball ist kein gutes Biotop zur Entwicklung der Spieler. Und Brasilien hat in meinen Augen ein Trainerproblem. Und das sind meine 4 Punkte, die ich anführen würde, wenn es um die Zukunft des brasilianischen Fußballs geht. Und die nächste Frage, die kommt von Oha School. Gute Nico, kleines Quickfire zum Start. Wird Nagelsmann im Oktober eher Nachfolger von Kovac beim BVB oder von De Michelis bei Leipzig? De Michelis bei Leipzig, sehr, sehr sicher.
Oder?
Ah, jetzt ist natürlich, hast du mich hier erwischt. Ich war mir ganz sicher De Michelis, aber jetzt guck. Der BVB, seit Jahren sagen wir so ein bisschen, oder das ist ja auch immer ein Punkt von Niklas, der immer wieder gerne sagt, die sollen sich mal trauen, die sollen mal ein bisschen proaktiver sein. Jetzt ist die Frage, wäre, wenn es einen Kovac-Flameout gäbe, wäre es der opportunistische, mutige Move zu sagen, weißt du was, wir holen jetzt den Nagelsmann, da ist die Aktie jetzt ein bisschen abgestürzt, den holt gerade keiner, aber wir wissen ja, was der kann, der ist schon Meister geworden mit Bayern. Ist das ein opportunistischer, guter Move dann? Das ist eine Bewertungsfrage. Ich sage trotzdem De Michelis. Zweitens, was ist wahrscheinlicher? Eine Mannschaft, die in den letzten 10 Jahren nicht die Premier League gewonnen hat. Ach, was weiß ich. Gewinnt die Premier League? Hä, sind das nicht nur 2 Mannschaften? Oder eine Mannschaft, die in den letzten 10 Jahren nicht die Bundesliga gewonnen hat, gewinnt die Bundesliga. Ich meine, Dortmund würde ja dann schon reinziehen. Dicke haben seit 10 Jahren nicht gewonnen. Und in der Prem könnte das so United sein. Ja. Frage ist, wem traue ich es eher zu? Dortmund oder Manchester United? Dortmund. Komm, ich gebe den Nord an den BVB. Was würdest du wählen, wenn du ein Format ändern könntest? Rückkehr zur alten WM mit 32 Teams oder Rückkehr zum alten Champions League Format? Ich glaube, ich würde das alte Champions League Format zurücknehmen. Nicht, weil ich finde, dass das im Vergleich zum WM-Format so viel besser oder schlechter war, aber weil es mir einfach ein bisschen, ganz persönlich, einfach sehr viel bedeutungsloser Fußball war. Aber keine starke Meinung. Manchester City und PSG werden für die nächsten 10 Jahre von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Dafür gilt das Gleiche für die Eintracht, Real Madrid und Liverpool, Deal or No Deal. Ich meine, juckt mich ja wirklich überhaupt nicht, was mit Real Madrid und Liverpool ist. Aber wir können 10 Jahre verzichten, um dann mal City und PSG daraus zu haben. Weil, wenn die halt keine Champions League spielen und die Sichtbarkeit der großen internationalen Bühne nicht haben, juckt das ja deren Investoren wirklich auf Sicht gar nicht mehr irgendwann. Bei City noch eher, wegen der Prem, aber PSG ist halt dann tot. Und wenn das die Perspektive ist, dann sag ich, verzichten wir für 10 Jahre. Was soll's? Die nächste Frage kommt von David Heimann und er fragt, Heimann, guter Name. Gute Nico, Messi, Mbappe, Haaland stehen jetzt schon bei 7 WM-Toren. Und Olise wird nur noch ein Assist, um den 56 Jahre alten Rekord von Pelé zu brechen. Liegt es an der individuellen Klasse dieser Spieler, weil Messi und Mbappé bei der letzten WM ja schon 8 Tore gemacht haben? Oder ist der Grund hier die mangelnde Qualität bei manchen Teams? Jetzt hier, ihr kennt ja, ne, es sind 16 Teams dabei, die bei der 32er WM die Quali nicht geschafft haben. Wie siehst du es? Ist dieses die WM der Stars, die durch ihre sportlichen Leistungen überzeugen oder trügt der Schein? Zuallererst mal, natürlich ist das individuelle Klasse. Messi, Mbappé, Haaland, Olise, die machen das ja auch bei ihren Vereinen. Ne? Also wir reden von den besten Spielern der Welt. Mbappé, du hast es gesagt, 8 Tore. Messi, 7 Tore. Haaland, der beste Strafraumstürmer der Welt. Olise, auf Ballon d'Or-Level talentiert. Aber natürlich verstärkt auch die neue WM-Struktur solche Zahlen. Das ist ja völlig klar. Und zwar einfach schon mal völlig wertungsfrei durch mehr Spiele, aber eben ja auch durch eine größere Leistungsdichte. Ne? Hohe Leistungsdichte heißt, alle sind sehr nah beieinander. Große, breite Leistungsdichte nicht mehr so nah beieinander. Das heißt nicht, dass alle neue Nationen richtig schlecht sind. Das wäre sehr europäisch gedacht. Aber es ist natürlich einfach so, dass man es wird einfach auch ein paar Mannschaften dabei, gegen die du deine Tore machen kannst, gegen die du Scorer einsammeln kannst. Und das hängt dann eben schon auch an der Qualität dieser Mannschaften. Aber der wichtigste Punkt ist eben, das ist ja nicht so, dass ich dann 7 Tore machen würde. Sondern das sind ja auch sehr, sehr gute Spieler. Wir haben gerade eben schon mal klar gezogen, dass es im modernen Fußball kaum noch super schlecht ausgebildete Spieler und Mannschaften gibt. Und in diesem Verhältnis, in diesem neuen, größeren Teich, den die WM jetzt ist, sind Haaland, Mbappé, Messi und Olise eben immer noch die gottverdammten Haie. Und den Hai, der schon vorher der Hai war, den interessiert es ja eigentlich nicht, wenn noch mehr Kleinvieh da reinkommt. So gemein und doof das jetzt klingt. Aber ich finde, wir Deutschen sind ja auch aktuell Kleinvieh, deswegen kann ich das mal machen. Ja? Also für die ist es ja dann, ja, die Möglichkeit darüber, die Stats vielleicht noch etwas mehr aufzuplustern und aufzublasen, aber das sind halt die besten Spieler der Welt. Und du sagst dann halt einfach nur noch, ihr macht euren Job wie immer, 8 Tore, 7 Tore, Mbappé und Messi, und dann habt ihr noch ein Spiel mehr gegen eine Mannschaft, die vielleicht nicht so gut ist. Und das ist eigentlich schon die gesamte Rechnung. Und um damit dann die Frage von David zu beantworten, es ist ja, individuelle Qualität. Es ist ja auch ein bisschen die mangelnde Qualität der Gegner. Und es ist ja, und das was Besonderes, eine WM, bei der fast alle Stars brutal liefern. Das ist wirklich nicht typisch, dass sogar die sogar ein Vinny liefert, und obwohl Brasilien früh ausscheidet. Und normalerweise ist dann so, weißt du, so große Nationen scheiden dann gerne mal aus und dann sagst du, ah ja, guck mal hier, bei dem hat es nicht funktioniert. Aber das ist ja wirklich überhaupt nicht der Fall bis jetzt. Und ich sage auch eine Sache, Cristiano Ronaldo zählt da nicht mehr rein. Den müssen wir hier nicht mit in die Pfanne hauen. Der zählt nicht mehr in die Reihe von den eben genannten. Und die letzte Frage kommt von Strungseppi. Gute. Wie zufrieden seid ihr mit eurem WM-Content bisher? Habt ihr euch Sachen vorgenommen, die zeitlich nicht realisierbar waren? Wie bewertet ihr das Ausscheiden der deutschen Mannschaft aus Unternehmenssicht? Negative Klicks sind schließlich besser als Good News. Grüße vom größten Marktplatz Deutschlands. Zuallererst mal zum letzten Teil. Also natürlich, du kriegst dann, wenn es Deutschland ausscheidet, dann kriegst du einen kurzen Engagement-Peak, wo die Leute halt sagen, oh Mann, jetzt wollen wir aber alles wissen. Aber dafür geht das Interesse insgesamt dann so ein bisschen runter. Und so, meistens kommst du da mehr oder weniger dann am selben raus. Ansonsten WM-Content, wir sind sehr zufrieden. Die Aufrufzahlen sind da, wo wir es uns vorgestellt haben. Wir hatten nicht vor, viel mehr zu machen, als das, was wir gemacht haben. Wir hatten natürlich einen anderen Turnierverlauf für die deutsche Mannschaft uns erhofft, das kann man schon klar sagen. Aber ansonsten, ich habe auch gelesen, dass viele Leute sich viel mehr erwartet hatten. Ja, also ich kann für mich sagen, dass ich schon die allermeiste Zeit dieses Turniers an meinem Limit unterwegs war. Mit nachts sau wenig schlafen und tagsüber Videos machen oder Content machen. Und die Leute unterscheiden ja auch irgendwie mit zum Beispiel 50+2 und Calcio Berlin. Und das kann man auch trefflichst tun als Endverbraucher. Aber ich kann es mit meiner Arbeitsbelastung überhaupt nicht unterscheiden. Und wenn man dann guckt, dass wir irgendwie, also on average, 2 Podcasts, 2-3 Streams und 3-5 Videos gemacht haben, würde ich sagen, ist das sehr genau da, wo wir landen wollten. Ich verstehe es, dass Leute sich noch mehr erhofft hatten, und das ist ja auch eigentlich was Positives für uns. Ihr wollt mehr von uns, ihr wollt mehr sehen von uns und hören von uns, aber im Rahmen der Zeiten, die diese WM uns gegeben hat, und im Rahmen unserer eigenen Leben, wie sie heute aussehen, finde ich, kann man damit sehr zufrieden sein. Und es kommt auch noch einiges zum Rest dieses Turniers. Und jetzt kommt von mir nichts mehr außer ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Resttag. Genießt diese WM und macht's gut.